Stefanie Gemeier über Medien.
Hallo Stefanie, ist Holger.
Hallo Holger.
Ich rufe an wegen Korrektiv. Mhm. Du hast zusammen mit Christoph Kuchlik und Felix Zimmermann einen Beitrag veröffentlicht zu diesem Korrektivbericht über dieses Potsdamer Geheimtreffen der extremen Rechten. Überschrift eures Artikels ist: Der Korrektivbericht verdient nicht Preise, sondern Kritik und endlich eine echte Debatte. Warum verdient er nicht Preise, sondern Kritik?
Weil wir der Meinung sind, dass dieser Bericht Probleme hat. Dass der an verschiedenen Stellen ungenau ist und übertreibt. Und dass diese Übertreibung, und das ist so ein, also es ist so ein unangenehmer Punkt, darüber zu reden. Aber ich glaube, das muss man tun. Die Frage nämlich, wie sehr haben die Ungenauigkeiten oder auch die Übertreibungen, zu denen der Artikel zumindest einlud, so möchte ich es mal formulieren, dazu beigetragen, dass der eine solche gigantische Wirkung hat, dass so viele Menschen auf die Straße gegangen sind. Und diese Wirkung, da sind wir drei Autoren uns alle einig, finden wir super und absolut nötig. Und es hätte diverse andere Anlässe auch schon gegeben, wo man sich gewünscht hätte, dass Menschen auf die Straße gehen und sagen, Moment mal, nicht mit uns. All das, was die AfD da plant oder vorhat oder sich ausdenkt. Und der auslösende Punkt war bei uns allen drei unabhängig voneinander diese Preisverleihung vom Netzwerk Recherche, die diesem Bericht ihren Leuchtturmpreis überreicht haben und dabei auch ausdrücklich die Wirkung dieses Textes gelobt haben. Das ist schwierig.
Warum ist das schwierig? Also Netzwerk Recherche sagt doch selber auch auf ihrer Webseite, der Preis zeichnet außergewöhnliche Recherchen aus, die für den öffentlichen Diskurs von großer Bedeutung sind. Das ist doch also eine außergewöhnliche Geschichte, die für die Öffentlichkeit ganz offensichtlich von großer Bedeutung gewesen ist. Also wieso ist das bitte nicht preiswürdig?
Also so rum?
100.000 auf die Straße zu holen für eine offene Gesellschaft? Nee, ernsthaft, warum ist das nicht preiswürdig?
Weil das ist, also jetzt ganz zugespitzt gesagt, ist das dann Boulevardjournalismus. Das ist der Journalismus, der auf die Wirkung abzielt. Und ich glaube, ein anderer Journalismus, ein seriöser Journalismus, muss sich mindestens gleichzeitig fragen, mit welchen Mitteln ist denn diese Wirkung erreicht worden. So wie du es vorgelesen hast von der Website, ist das natürlich völlig richtig. Also das ist ja nur was, dass man Journalismus auszeichnet, der sich mit wichtigen Dingen beschäftigt, der Dinge an die Öffentlichkeit bringt. Also eine Wirkung in dem Sinne, dass Journalisten Dinge rauskriegen, die gefälligst in die Öffentlichkeit gehören. Die Wirkung ist natürlich die ganz normale Wirkung von Journalismus. Problematisch ist es, wenn du sagst, das Preiswürdige an diesem Text ist, dass Millionen Menschen auf die Straße gegangen sind.
Ja, aber du, jetzt unterstellst du aber doch, dass Korrektiv genau diese Wirkung hat erzeugen wollen oder zumindest eine ähnlich umfangreiche Wirkung hat erzeugen wollen. Aber das kann ich mir nicht vorstellen. So schlau sind die nicht.
Das kann ich schon deswegen nicht unterstellen, weil wenn wir alle wüssten, wie das geht, würden wir es ja womöglich dauernd machen.
Das meinte
ich. Also so funktioniert ja Journalismus nicht. Ich will den Korrektivleuten gar keine Absicht unterstellen. Die sagen selber, sie waren völlig überrascht von der Wirkung, wie groß das war. Da bin ich jetzt nicht so sicher, weil ich habe schon das Gefühl, dass die an vielen Schrauben gedreht haben, um das zu maximieren. Mein Punkt ist nur, ich finde es schwierig, die Wirkung auszuzeichnen. Aber wenn man das tut, muss man ja mindestens fragen, mit welchen Mitteln ist die denn eigentlich erreicht worden? Und wenn man sich das anguckt, gab es halt schon viele Interpretationen dieser Recherche, die, wie ich sagen würde, auch in der Berichterstattung selber von Korrektiv schon ein bisschen angelegt waren, die übertrieben waren, wo einfach nicht genau klar war, wer hat da jetzt eigentlich was geplant. Also es ging halt schnell, so dieser Begriff von Deportationen ging um, von dem sich Korrektiv ganz schnell distanziert hat, dass sie gar nicht geschrieben hätten, dass da geplant wurde, Menschen aus Deutschland zu deportieren. Aber das ist natürlich ein extrem mächtiges Wort. Und in der Art, wie Korrektiv halt beschrieben hat und selber interpretiert hat, was da eigentlich besprochen wurde oder vielleicht nicht besprochen wurde, aber gemeint wurde, waren solche, sag jetzt mal, Überinterpretationen irgendwie darin angelegt. Und also das war unser Impuls zu sagen, also Leute, wenn wir jetzt schon die Wirkung von Artikeln auszeichnen, lass uns bitte wenigstens mal drüber diskutieren, ist die Wirkung eigentlich wirklich mit sehr, sehr guten journalistischen Mitteln erreicht worden?
Das heißt, im Grunde richtet sich eure Kritik eher gegen die Präsentation der Inhalte als gegen die Inhalte selbst.
Ja, und dagegen, dass halt gar nicht so klar ist, was sind denn die Inhalte? Also, was absolut gut und wichtig ist bei der Frage, also genau wie du es gerade zitiert hast, Recherchen, wo Dinge an die Öffentlichkeit kommen. Ich habe es mir jetzt nicht gemerkt.
Für den öffentlichen Diskurs von großer Bedeutung, ja.
Es ist absolut von großer Bedeutung und deswegen wirklich gut, dass Korrektiv aufgezeigt hat, wie dort Rechtsextremisten mit vermeintlich bürgerlichen, also bis in die CDU hineinreichenden Kreisen und natürlich der Leuten von der AfD, wie die zusammensitzen und sich überlegen, wie man unerwünschte Menschen aus Deutschland in großer Zahl los wird. Das ist wichtig und gut und dass sie das auch an diesem Treffen aufgedeckt haben, alles richtig. Das Problem ist, dass es dann relativ unklar ist, was haben denn die Leute tatsächlich, wer hat da geplant zusammen, was waren tatsächlich die Forderungen, die da erhoben wurde und so die eine Knackstelle, ich will da jetzt gar nicht so sehr ins Detail gehen, aber ein Punkt, an den es halt immer wieder kommt, ist, ging es auch darum, im Grunde Pläne zu entwickeln, dass auch Menschen mit deutscher Staatsbürgerschaft aus dem Land vertrieben werden sollen. Das ist schwierig in Deutschland, aus sehr, sehr guten Gründen. Und das ist so eine Stelle, an der ich sagen würde, sich der Korrektivbericht selber ein bisschen widerspricht, dass er das nämlich einmal hinschreibt, das sei irgendwie der Teil dieses Masterplans, Menschen aus Deutschland auszuweisen, auch mit deutscher Staatsbürgerschaft. Ursprünglich stand da sogar nach ethnischen Kriterien. Das hat Korrektiv irgendwann gelöscht, ohne zu erklären, warum eigentlich. Und gleichzeitig gibt Korrektiv aber auch in verschiedenen Gerichtsverfahren und so an, nein, nein, das sei dort gar nicht das Thema gewesen. Also es entsteht einfach eine Unklarheit. Und ich glaube, dass diese Unklarheit ein bisschen in der Natur der Sache liegt, weil natürlich Rechtsextremisten nicht so dumm sind, sich da hinzustellen und schon mal alles auszubuchstabieren, was ihre Träume und kühnsten Pläne sind. Und natürlich auch mit einer gewissen Schwammigkeit arbeiten. Andererseits glaube ich, muss Journalismus beides liefern. Also der muss und darf erläutern, was wollen die wirklich? Was steckt hinter Begriffen wie Remigration? Wo verharmlosen die vielleicht Sachen? Und gleichzeitig muss er aber, glaube ich, sehr genau sein zu sagen, okay, was wissen wir, was die Leute, und zwar wer genau, wie besprochen hat, bei diesem konkreten Treffen in Potsdam zum Beispiel. Was war da das Thema und was nicht? Und wenn man dann feststellt, dass da widerspricht sich der Text im Grunde selber und man kann da sehr viel reininterpretieren, aber im Zweifel sagt Korrektiv dann vor Gericht andere Dinge, als man so denkt, wenn man den Text liest, dann ist das schwierig. Und also um eins auch jetzt relativ am Anfang von unserem Gespräch zu sagen, das bedeutet nicht, dass diese ganze Geschichte ein Märchen ist, dass das eine Lügengeschichte ist. Unsere Kritik ist, dass sie journalistisch nicht so klar ist, wie sie sein müsste, gerade bei einem Thema, was so wichtig ist, wo wir absolut dieser Meinung sind und gerade bei einer Recherche, die so eine Wirkung entfaltet hat.
Aber kann man ein solches Thema, also ein geheimes Treffen der extremen Rechten, kann man ein solches Thema ohne überwachungsstaatliche Methoden überhaupt so sauber recherchieren, dass man hinterher einen solchen Artikel schreiben kann, in dem steht, was wissen wir mit Sicherheit? Weil das ist ja, wie du selber sagst, ein Geraune in der extremen Rechten, was da immer wieder stattfindet.
Aber es gibt
irgendwie, muss man es doch einordnen.
Ja, man muss es einordnen, aber man muss es diese Einordnung und die eigene Interpretation trennen von dem, was man weiß, was dort besprochen wurde. Und wenn wirklich der Eindruck entsteht, den dieser Text selber irgendwie entweckt, dass die Menschen dort auch über die Auswanderung oder Ausbürgerung, diese Begriffe sind halt auch alle, die haben eine unterschiedliche Bedeutung, die werden aber so klar gar nicht definiert von Korrektiv in diesem Text, aber über die Ausbürgerung oder Ausweisung, Entfernung in irgendeiner Weise von deutschen Staatsbürgern gesprochen haben und gleichzeitig Korrektiv aber sagt, nein, nein, also wir geben hier auch nochmal in so Gerichtsverfahren zu Protokoll, darüber ist nicht gesprochen worden, dann ist das ein Problem.
Ist es ein semantisches Problem oder ist es also ich habe noch nicht 100% verstanden, was das Problem ist, ehrlich gesagt.
Das Problem ist, dass man gar nicht genau weiß, worin dieser Masterplan besteht, von dem Martin Sellner dort erzählt hat.
Kann man doch bei Sellner nachlesen.
Ja, Aber nicht bei Korrektiv. Okay. Also die Frage ist doch nicht, was Sellner will. Das war ja nicht die News dieses Korrektivtextes, weil das war vorher bekannt. Seitdem hat er noch dieses Buch veröffentlicht. Das Aufregende, sage ich jetzt mal, ist fast ein bisschen frivoler Begriff, aber das Neue, das Skandalöse war ja, dass Sellner dort sitzt mit Leuten aus der AfD und aus dem Umfeld der CDU und aus der CDU und dort diese Pläne vorträgt. Und dann kommt es halt schon darauf an, was hat er denn da vorgetragen? Was sind das für Pläne, zu denen Leute, wie zum Beispiel der Referent dann von Alice Weidel, wo die mitplanen, wo die zustimmen, wo die sagen, ja, das wollen wir auch. Das ist für sich also absolut skandalös und berichtenswert. Aber trotzdem muss man hingucken, was haben die genau besprochen? Und es stellt sich halt da raus, dass das Korrektiv da nicht so genau war, wie man das sich wünschen würde. Ich bin jetzt auch kein, du weißt es, kein Fan von der Welt. Du bist vielleicht noch ein bisschen weniger Fan von der Welt. Aber die Welt hat im Februar berichtet über diese Korrektivrecherche und so den Widerspruch der dort Anwesenden unter der Überschrift, irgendwer sollte irgendwie dazu gebracht werden, Deutschland zu verlassen. Mhm. Und das bringt ganz gut das Problem auf den Punkt. Also das Problem dieser Art der Berichterstattung, die an manchen Stellen einfach auch an entscheidenden Stellen unklar bleibt. Die auch von Martin Sellner übrigens interessanterweise nur so ganz einzelne Wortfetzen zitiert, obwohl er ja derjenige war, der dort als Star aufgetreten ist und diesen Vortrag gehalten hat. Es ist halt auch unklar und das liegt auch wieder so ein bisschen in der Natur der Sache und ein bisschen nicht. So wenig, also wir haben das so formuliert, dass der Text sich teilweise liest, als seien nur so einzelne Wortfetzen aus diesem Raum, in dem die alle saßen, rausgeweht sind, wenn man da mal die Tür aufgegangen ist. Woher weiß Korrektiv, was da alles gesagt wurde? Es ist total naheliegend, dass die es einfach aufgezeichnet haben.
Ja.
Das dürfen sie aber nicht. Das ist in Deutschland verboten. Mhm. Ich kann auch in keiner Weise ihnen das unterstellen, dass sie das aufgezeichnet haben. Das weiß ich nicht. Ich verstehe auch, dass Korrektiv an dieser Stelle vage bleibt und sagt, naja, Quellenschutz, wir haben das alles recherchiert. Wir haben es natürlich nicht aufgezeichnet, weil das ist ja verboten. Mhm. Aber auch dadurch entsteht so eine gewisse Unklarheit. Weiß eigentlich Korrektiv exakt, was dort besprochen wurde? Oder wissen sie es nicht und reimen sich irgendwelche Sachen zusammen. Nochmal, ich unterstelle nicht, dass die sich das ausgedacht haben, dass das eine Lügengeschichte ist oder ein Märchen, aber es bleiben einfach für eine Recherche, die so viel Wirkung hat, sind so viele Fragen irgendwie offen.
Der Bericht von Korrektiv ist aus dem Januar, eurer war von Ende Juli, also ein halbes Jahr später. Warum hat dieser Bericht die Kritik gerade jetzt verdient und nicht schon vor einem halben Jahr, als der erschienen ist? Weil es hat sich ja nicht wirklich was geändert. Außer der Preisverleihung.
Er hat sie vor einem halben Jahr verdient. Und die ist auch geübt worden. Die ist auch, also das Beispiel aus der Welt, das ist mir jetzt, bin ich stolz drauf zu sagen, dass die Welt das tatsächlich auch damals schon kritisiert hat. Auch andere Medien, die eher so konservative, aber nicht per se unseriöse Medien sind, haben es kritisiert. Und wir haben es auch kritisiert. Also wir hatten bei Übermedien im Februar auch schon ein Stück, wo es so drum ging, worüber wird eigentlich genau, von Felix Zimmermann, worüber wird eigentlich genau gestritten vor Gericht. Da standen auch schon so ein paar Dinge drin, wo man dachte so, aha, das ist ja merkwürdig. Ich habe auch mehrmals darüber berichtet, unter anderem, dass es so merkwürdige Missverständnisse gab, weil so ein internationales Medium namens Semaphore hatte unter Berufung auf Korrektiv gesagt, die hätten da mit einer Apple Watch hätten die Bild und Ton aufgenommen. Und das ist halt, wie gesagt, Apple verboten. Geht
doch gar nicht.
Naja, das ist noch der nächste Schritt. Also Ton wäre verboten, da habe ich nachgefragt, wieso steht das da? Und dann hat Korrektiv gesagt, nein, Ton, wir haben mit der Apple Watch nur Video aufgenommen. Ich sage so, ja, aber nein, weil mit der Apple Watch kannst du kein Video aufnehmen. Ach so, nee, dann war das eine andere Uhr. Mhm. Es ist einfach ein bisschen unklar geblieben. Und also ich sage das nur, wir haben auch damals schon berichtet. Und ehrlich gesagt, ich finde das eine absolut legitime Kritik an unserem Stück, zu sagen, Das fällt euch aber ein bisschen spät auf, das alles nochmal zusammenzurühren. Und meine Antwort wäre darauf, also gut, erstens haben wir vorher schon mal auch Kritik geübt. Und dann war jetzt wirklich der Punkt, dass wir das Gefühl hatten, okay, jetzt geht irgendwie die Bepreisung dieses Textes los. Und bevor wir jetzt alle nur das feiern und nach alle möglichen Preise es dafür gibt, lass uns doch einfach nochmal zusammenstellen, warum wir glauben, wir müssen darüber reden, was daran ein Problem ist.
Es gab auch noch andere Kritik an eurem Text. Welche davon nimmst du eigentlich an?
Also ich nehme auf so einer stilistischen Ebene zum Beispiel an, dass ich finde, dass der Text sich ein bisschen herablassend liest und dass das völlig unnötig ist. Und das ist so entstanden, glaube ich, daraus, dass wir den Text zu dritt geschrieben haben. Und das meine ich nicht in dem Sinne, dass die anderen
beiden... Die anderen haben es verkackt, ja, ist schon klar.
Nein, im Gegenteil. Ich glaube, ich habe das wesentlich mitverkackt, aber das passiert halt so, wenn du zusammen an so einem Text immer wieder redigierst und sprachlich das nochmal und irgendwie am Ende merkt man gar nicht, dass das eine unnötige Herablassung am Anfang vor allem hat. Das wäre gar nicht nötig. Das ist so ein stilistisches Ding. Ich habe vergessen, wer es kritisiert hat. Es hat ein Kollege kritisiert, dass wir nicht sauber unterscheiden zwischen journalistischen Argumenten von Korrektiv und Dingen, die so Anwälte vor Gericht oder in irgendwelchen Schriftsätzen sagen. Mhm. Da ist was dran, weil das natürlich eine andere Art der Kommunikation ist, wenn ein Anwalt versucht, auf irgendwelche eidesstattlichen Versicherungen oder irgendeine Quatschbehauptung von der Gegenseite zu antworten, dass dann dort vielleicht Formulierungen drin sind, wo die Redaktion womöglich gesagt hätte, wirklich? Wo das aber ein taktischer Schritt ist. Also ich will da jetzt auch nicht so sehr ins Detail gehen, auch weil im Zweifel habe ich da jetzt dann auch nicht die Ahnung. Aber ich finde das einen berechtigten Einwand, also zum Teil berechtigten Einwand, dass man da unterscheiden muss zwischen dem, was so ein Medium da kommuniziert und was der Anwalt irgendwie in Schriftsätzen mit anderen Anwälten austauscht. Nur ich habe auch da gesehen, es gab auch von Korrektiv da so ein Argument, so nach dem Motto, man muss unterscheiden zwischen der Kommunikation des Verlages, also von Korrektiv und der Redaktion. Und da hätte man auch nicht immer... Also nein, ich glaube, dass das am Ende schwierig ist, den Leuten bei einem solchen Stück zu sagen, oh, da müsst ihr aber unterscheiden, was unser Anwalt sagt und was wir sagen und was der Verlag sagt. Trotzdem war da ein gewisser Punkt, dass wir das nicht zumindest mal erwähnt haben, dass es natürlich ein Unterschied ist, was die Redaktion kommuniziert und was ein Anwalt in irgendwelchen Schriftsätzen aus vielleicht, ich weiß es nicht, vielleicht taktischen Gründen auch sagen muss.
Korrektiv hat außerdem beklagt, dass ihr sie vor Veröffentlichung nicht kontaktiert hättet. Zu Recht?
So halb zu Recht. Wir haben ja vorher schon mit Korrektiv zu tun gehabt und vieles von dem, was so auch die juristische Ebene ist, beruht auf dem, wo Felix Zimmermann für LTO, Legal Tribune Online, für die er der Chefredakteur ist und für uns schon mal bei Korrektiv angefragt hat. Also dieses konkrete Konfrontieren mit Vorwürfen haben wir an den entscheidenden Stellen schon früher gemacht. Ich glaube nicht, dass es eine Notwendigkeit gab, dass wir Korrektiv nochmal hätten konfrontieren müssen, was ja immer so die Pflicht ist, vor allem bei so Verdachtsberichterstattung.
Ja, aber die habt ihr ja nicht gemacht. Ihr habt ja den Text. Es war ja der Text.
Genau. Also, ja, genau. Okay. Und an der Stelle würde ich sagen, also natürlich können wir uns einfach hinstellen und sagen, wir sagen jetzt mal, wie wir das fanden und was wir problematisch daran finden und wo wir Widersprüche sehen, das können wir tun, ohne Korrektiv damit konfrontieren zu müssen. Es ist jetzt nochmal eine andere Frage, ob es nett, fair und schlau gewesen wäre, das zu tun. Das weiß ich nicht. Irgendjemand schrieb auch, ich glaube, jemand von Korrektiv schrieb auch, wir haben ihnen nicht mal die Gelegenheit gegeben, dass sie unsere Vorwürfe kommentieren können. Naja. Das ist jetzt aber auch Quatsch. Also Journalismus ist jetzt auch nicht, dass wenn du eine Meinung irgendwie schreibst über einen Text, dass du jemandem anders die Gelegenheit gibst, das zu kommentieren. Das können die dann selber machen, haben sie ja auch gemacht.
Was ich bemerkenswert fand, war, dass Übermedien selbst eine Kritik auf euren Übermedienbeitrag veröffentlicht hat, und zwar von André Reisin. Also im Grunde ein Beitrag, der sagt, ich, freier Mitarbeiter von Übermedien, sag jetzt mal den Leuten, denen der Laden gehört, die Kritik an Korrektiv ignoriert, was wir über Rechtsextremismus wissen. Hat André recht?
Lass mich einen Schritt noch zurückgehen und kurz sagen, wie das dazu gekommen ist. Nämlich ganz banal dadurch, dass André unseren Text gelesen hat und gesagt hat, so... Also erstmal intern gesagt hat, da hätte ich aber doch einige Sachen anzumerken. Mhm. Und also zum einen, glaube ich, ist das eine gute Idee, weil wir ja gesagt haben, wir wollen eine Debatte anstoßen. diese Debatte auch selber auf dem im eigenen Medium zu führen. Das finde ich ist ein guter Stil. Und das war auch gar nicht kalkuliert im Sinne von, wir machen Pro und Contra, sondern das ist einfach entstanden. André kannte unseren Text vorher nicht und hat dann gesagt so, oh, da würde ich aber gerne antworten. Und dann war mein Gefühl auch, und das der Kolleginnen und Kollegen der Redaktion auch zu sagen, ja, dann gerne bei uns. Dann kommt natürlich dazu, dass wir bei Übermedien alle unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Meinungen sind. Also dieser Beitrag über Korrektiv ist die Meinung von den drei Autoren, die da drüber stehen. Das ist nicht die Übermedienredaktion, sondern ja, das sind die drei. Und von daher spricht schon nichts dagegen, andere Meinungen auch von anderen Leuten aus der Redaktion oder bei anderen aus dem größeren Umfeld der Redaktion dazu bringen. So, und jetzt deine Frage, hat er recht? Ich bin total froh, dass es diesen Text gibt, weil ich finde, dass er eine Leerstelle ausfüllt, nämlich tatsächlich über Rechtsextremismus zu reden. Ich würde jetzt auch sagen, dass das gar nicht unser Thema war. Wir haben nicht über die Gefährlichkeit von Martin Sellner und der AfD geschrieben, sondern
über den Text. Ja, aber jetzt wird es akademisch, oder?
Jein, ne? Deswegen sage ich ja, dass ich es gut finde, dass André das geschrieben hat. Mhm. Ich wünsche mir, dass Leute das beides lesen, weil ich glaube, das gehört zusammen. Und der Text von André ist schonungslos auch in der Kritik uns gegenüber. Ich finde den aber eine wichtige Ergänzung, weil er das bringt, was, wie gesagt, ich würde sagen, gar nicht unser Thema war, aber natürlich am Ende zusammengehört, nämlich die Frage, wie gefährlich ist denn der Rechtsextremismus wirklich? Ich finde sogar, ich hätte jetzt fast gesagt, unter uns gesagt, das ist vielleicht ein bisschen albern im Podcast. Dass André es schafft, sehr viel besser als der Korrektivbeitrag, genau das aufzumachen, nämlich aufzulisten, wo kann man aus dem, was Sellner und andere Leute sagen, ablesen, wie brutal und menschenverachtend deren Visionen sind.
Aber die Korrektivpräsentation hatte mehr Wumms.
Ja, natürlich. Ja, aber
das ist ja das, Sinne, was ihr kritisiert habt.
Also nein, wir kritisieren das nicht. Ich stelle nur einfach fest, dass für mich ganz persönlich Andres Text genau das geliefert hat, diese fehlenden Stücke nachzuliefern und nicht nur die, von denen man sagen kann, die fehlten in unserem Text, sondern von denen ich sagen würde, die fehlten auch in dem Korrektivtext.
Andres Text ist der Erklärkasten zum Korrektivtext und zu eurem gleichzeitig.
Also mir wäre das sehr recht, wenn der so gelesen würde.
Okay.
Und über jeden einzelnen Punkt kann man da jetzt wieder streiten, aber das ist ja genau das, was wir auch gesagt haben. Wir wollen eine Debatte führen und die besteht halt auch dann darin, dass man erstmal dann andere Meinungen zur Kenntnis nimmt und feststellt, okay, vielleicht haben wir auch an manchen Stellen das nicht gut auf den Punkt gebracht. Bitte nehmt das alles irgendwie zur Kenntnis.
Jetzt, also die extreme Rechte, deren Publikationen, deren Multiplikatoren und was da sich sonst noch so auf Twitter tummelt, die benutzen Übermedien jetzt irgendwie als Kronzeugin dafür, dass Korrektiv ja so grundsätzlich überhaupt nicht über den Weg zu trauen sei. Hätte ich dir vorher sagen können, dass das passiert?
Ja, ich dir auch.
War dir egal?
Nee, egal ist es mir nicht, aber es kann auch kein Grund sein, das nicht zu veröffentlichen. Also das ist so ein Missverständnis, was wir halt häufiger erleben, wenn wir über, ich sag jetzt einfach mal, die Guten schreiben.
Das nutzt den Falschen. Mhm.
Ja, wir hatten das ähnlich auch schon bei Katapult, wenn wir über Katapult berichtet haben. Und es gibt dann so einen Vorschlag von, also das hätte man doch auch irgendwie intern regeln können. Hättet ihr euch nicht mal zusammensetzen können und dann hätte man das vielleicht irgendwie ausräumen können. Das ist aber, dann macht man wirklich eine Art Journalismus, in Anführungszeichen, wie ihn zum Beispiel diese ganzen ideologischen rechten Medien machen. Nämlich zu sagen, wir schauen genau auf die Wirkung. Wir wollen maximal im Sinne unserer Ideologie alles tun, was uns nützt. Und alles andere erklären wir dann irgendwie intern. Unsere Vorstellung ist aber irgendwie, dass Journalismus, also ein guter, seriöser Journalismus, sich davon frei macht. Also wenn wir das Gefühl haben, das ist ein Text, der problematisch ist, dass wir da nicht sagen, ja, aber wenn wir das jetzt kritisieren, dann kommen ja irgendwie die anderen und fühlen sich irgendwie bestätigt. Also das muss, glaube ich, einem Journalismus dann irgendwie egal sein.
Du bist jetzt Kumpel von rechts außen, das kann dir doch auch nicht recht sein.
Nee, das habe ich ja vorhin auch gesagt, das ist mir auch nicht recht. Das ist mir insofern recht, weil ich glaube, dass Übermedien so sein muss, dass wir keine ideologischen Scheuklappen haben, dass wir nicht sagen, die einen schonen wir, weil wir prinzipiell womöglich
linksgrün versifft woke Kryptokommunisten.
Genau. Also ich glaube, insbesondere über Medien als Medienkritikmagazin muss das egal sein. Und wir müssen die alles in Anführungszeichen, weil ich weiß nicht mal, es steht dann halt auch mal auf diesen Seiten, jetzt sogar das Linke über Medien kritisieren. Ich glaube nicht, ich glaube nicht, dass über Medien ein linkes Magazin ist. Jedenfalls ist das überhaupt nicht unsere Selbstbeschreibung oder Selbstwahrnehmung. Ich ahne schon, dass zumindest, ich sage jetzt mal, die meisten, ich habe die Leute auch nicht gefragt aus der Redaktion, also nie gab es in irgendeinem Vorstellungsgespräch mal das Thema so, oh, wie stehst du denn eigentlich zum Thema, keine Ahnung,
Migration. Genau.
Aber also ich verstehe uns, ich weiß schon, ich finde, das wäre jetzt absurd, wenn ich mich hinstelle und sage, das ist ja totaler Quatsch, wie kommen die Leute darauf? Natürlich kommen wir aus einem gewissen Milieu und haben vielleicht, kommen auch aus gewissen Medien, für die wir vorher geschrieben haben. Aber der Kern unserer Arbeit ist überhaupt nicht zu sagen, wir sind links oder wir haben linke Ziele oder so, sondern der Kern ist, schlechten Journalismus zu kritisieren. Und ich glaube, dass es dafür wichtig ist, ja, da dann sich frei zu machen davon, ob es dann vielleicht ein Projekt trifft, was wir an sich ganz gut finden. Und ich glaube, das betrifft anderen seriösen Journalismus halt auch. Also, dass du guten Journalismus auch daran erkennst, dass er sagt so, okay, wir haben jetzt hier einen Skandal aufgedeckt über irgendeine Organisation, was weiß ich, ein gemeinnütziger Verein, der macht total gute Arbeit und wir haben aber entdeckt, dass da irgendjemand schlimme Betrugssachen macht. Halte ich das zurück, weil ich weiß, das schadet womöglich diesem Verein, der doch eigentlich sonst gute Arbeit macht? Oder sage ich, nein, das ist Journalismus, das muss an die Öffentlichkeit. Und dann weiß ich ohnehin nicht, was passiert. Schadet das diesem Laden wirklich oder sorgt es dafür, dass der Laden vielleicht irgendwie aufräumen kann und nicht in Zukunft ein viel größerer Skandal passiert? Was weiß ich? All das kann ich ja nicht berücksichtigen. Das ist so ein Punkt, weswegen ich mich an diesem Thema Wirkung auch so ein bisschen festbeiße, dass es ohnehin gefährlich ist, wenn ich als Journalist überlege, so, wenn ich jetzt diese Geschichte schreibe, passiert Folgendes. Und danach dann kalkuliere, ob ich sie in die Öffentlichkeit bringe. Das ist kein Plädoyer für einen verantwortungslosen Journalismus. Ich bin total dafür, dass Journalisten sich der Wirkung ihrer Arbeit bewusst sind im Sinne von, ist da zum Beispiel, also
der beste Beispiel WikiLeaks.
Ein Beispiel ist WikiLeaks. Auf einer ganz anderen Ebene spielen so Beispiele wie Suizidberichterstattung, wo halt bekannt ist, dass eine bestimmte Art der Berichterstattung dazu führt, dass die Zahl der Suizide steigt. Das will ich alles nicht wegwischen. Aber ich finde, ich kann nicht anfangen, an manchen Stellen einfach mal ein Auge zuzudrücken, weil ich denke, na ja, das sind aber ja eigentlich die Guten.
Ihr habt euch für den Korrektivbericht gewünscht, dass es endlich eine echte Debatte geben mag. Die haben wir jetzt, oder da hatten wir zumindest, also die Karawane zieht ja auch weiter. Ist oder war das denn jetzt wenigstens diejenige Debatte, die ihr euch auch gewünscht hattet?
In Teilen ja. Also es gab ja auch Diskussionen, zum Beispiel im Deutschlandfunk, das können wir in den Shownotes auch verlinken, gab es ein Streitgespräch unter anderem von Justus von Daniels vom Korrektiv und Felix Zimmermann von LTO. Also da gab es einen direkten Austausch, wie Konstrukt, also sagen wir mal so, da wurde man sich am Ende nicht unbedingt einig, aber auch das ist ja vielleicht zu viel verlangt von der Debatte, aber man kann sich das anhören und da werden Argumente ausgetauscht und dann kann man sich vielleicht sein eigenes Urteil bilden. Es gab auch von der Süddeutschen, von der Taz, von der FAZ gab es Berichterstattung, die einfach auch ernsthaft diese Frage diskutiert hat und gar nicht unbedingt zu dem gleichen Ergebnis gekommen ist wie wir. Also bei in der Süddeutschen und der Taz finde ich es sehr interessant, die sagen gar nicht Hurra über Medien. Die haben da durchaus auch mit uns das ein oder andere Hühnchen zu rupfen. Aber es ist genau diese Art, lass uns darüber reden, was ist problematisch, aber was ist vielleicht auch nicht problematisch an der Korrektivgeschichte. Also kurz gesagt, ja, es gab da an vielen Stellen eine Art der Auseinandersetzung, die, glaube ich, gut ist. Und ehrlich gesagt, es gab natürlich auch diese ganzen Übertreibungen. Also es gab diese ganzen, die Junge Freiheit, so die AfD-nahe Wochenzeitung, hat eine Titelgeschichte gemacht, so nach dem Motto, jetzt, ich kann es nicht wörtlich, weiß nicht mehr wörtlich auswendig, aber so nach dem Motto, jetzt fällt das ganze Lügengebäude von Korrektiv in sich zusammen. Nein. Und auch das, ich habe es vorhin schon mal gesagt, aber ich sage es gerne nochmal, da fühle ich mich nicht gut dabei, wenn ich quasi oder wenn wir da der Anstoß waren, der jetzt solche Geschichten auch nochmal provoziert hat. Aber das ist halt auch Folge davon, dass diese Debatte vielleicht einfach früher schon hätte geführt werden müssen. Und es ist keine Lösung, dass sich jede Seite so in ihre Bubble zurückzieht. So die ganzen Linken feiern alle die größte, tollste, wirkmächtigste Reportage oder Recherche jemals. Und die ganzen Rechten, Rechtsextremen und Schmuddelseiten sagen, das ist die größte Lügengeschichte, die je veröffentlicht wurde. Das kann so nicht funktionieren. Also ich glaube, wir brauchen da auch einen Ort, der nicht in der Mitte zwischen diesen beiden Positionen ist, aber der nicht komplett sich schon eingegraben hat in so eine Position, sondern offen bleibt für Kritik, die vielleicht einfach zulässig ist.
Stefan Niggemeier, vielen Dank.
Sehr gerne.
Und das war Holger ruft an für diese Woche. Danke für die Aufmerksamkeit. Nächste Woche reden wir wieder über Medien und bis dahin gibt's über Medien zu lesen auf übermedien.de.